Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zum CC2 Audiocast. Heute geht es um die Folge 695. Das ist ja eine Mordszahl. Ich erschrecke immer und denke, wer hat denn die anderen Sendungen alle gemacht? Aber okay, ich weiß es ja. Ich freue mich über jeden, der wieder dabei ist, der wieder zuhört. Ich habe einige Themen ausgewählt, die hoffentlich wieder auf Interesse stoßen und denke, ich sollte auch gleich mit dem ersten Thema beginnen. Es geht um ein kleines Kind mit einer seltenen, bisher unheilbaren Krankheit. Es wurde als erstes erfolgreich mit einer maßgeschneiderten Gentherapie behandelt. Diese personalisierte Behandlungsmethode, die man ja schon lange versucht hat zu entwickeln, zu erreichen, die konnte hier als Weg für diese Therapie zu einer seltenen genetischen Erkrankung benutzt werden und schafft natürlich dann auch Hoffnung für andere Patienten, die ebenso bisher keine wirksame Behandlungsmethoden zur Verfügung hatten. Es handelt sich um eine, wie ich schon sagte, maßgeschneiderte Gen-Editing-Therapie. Damit wurde dieser Säugling gerettet. Forscher haben meiner Meinung nach jetzt einen bedeutenden Durchbruch in der Behandlung einer lebensbedrohlichen genetischen Erkrankung bei einem Säugling erzielt. Das Kind, das litt an einer seltenen, man muss schon sagen extrem seltenen, bisher unheilbaren Krankheit, die durch einen speziellen Gendefekt verursacht wurde. Ein Team unter der Leitung von Wissenschaftlern des Great Ormond Street Hospital for Children, NHS Foundation Trust und des UCL, Great Ormond Street Institute of Child Health in London. Die haben diese personalisierte Gen-Editing-Therapie entwickelt und exakt auf den genetischen Fehler des Kindes zugeschnitten. Diese Behandlungsmethode nutzt, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, diese CRISPR-Technologie, und um das defekte Gen zu korrigieren bzw. zu ersetzen. Der Prozess, der begann mit der Entnahme von Zellen des Säuglings, die dann im Labor genetisch modifiziert wurden, um den Defekt zu beheben. Anschließend wurden diese korrigierten Zellen dem Kind wieder infundiert. Die Behandlung war komplex, kann man sich sicher vorstellen, und erforderte eine sorgfältige Überwachung durch den multidisziplinären Einsatz eines Teams von Ärzten. Konnte man nun quasi miterleben, wie diese Therapie gewirkt hat. Nach der Therapie zeigte sich vielversprechende Anzeichen einer Besserung des Gesundheitszustandes des Säuglings. Diese erfolgreiche Anwendung einer personalisierten Gen-Editing-Therapie bei einem menschlichen Patienten ist, ich denke, ein ganz wichtiger Meilenstein in der Medizin und auch in der Genforschung. Damit wird demonstriert, dass das Potenzial individualisierter genetischer Behandlungen für seltene Krankheiten, bei denen Standardtherapien unwirksam sind oder bisher gar nicht existieren, die große Zukunft sein könnte in der Medizin. Die beteiligten Forscher, die betonen, dass weitere Studien und klinische Versuche notwendig sind, um die Sicherheit und die Langzeitwirksamkeit dieser Methode umfassend zu bewerten. Das heißt also, diese Methode ist nicht jetzt da und kann sofort bei allen angewendet werden, sondern es ist ein erster Erfolg und man hat jetzt den ersten Schritt auf einen Weg getan, der sicherlich noch lang ist. Dieser Versuch, muss man eigentlich sagen, der eröffnet durch den Erfolg vollkommen neue Perspektiven für die Behandlung anderer Patienten mit ähnlich genetischen Störungen. Und damit wird auch unterstrichen, wie rasant die Forschung auf dem Gebiet der Genmedizin zurzeit fortschreitet. Die Arbeit des Teams, wie dem um Professor Wasim Osaim am UCL-GOS Institute of Child Health, ist entscheidend für die Weiterentwicklung dieser lebensverändernden Therapien. Es ist auch ein Hoffnungsschimmer für viele Patienten, auch Krebspatienten, für die es bisher keine Möglichkeit gab, ihren Krebs zu heilen. Da gibt es ja leider noch viel zu viele Ausprägungen davon, dass man tatsächlich ganz spezielle Medikamente entwickeln kann, die eingreifen in die Genstruktur, die eingreifen, Zellen angreifen und verändern können, die in unserem Körper Schaden verursachen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache und muss sagen, schauen Sie sich mal die Links an, die ich dazu geschrieben habe. Wenn man sich ansieht, was da alles dahinter steckt und wenn man sich wirklich mal verinnerlicht, wie unglaublich komplex, wie unglaublich kompliziert letztendlich doch hier diese Forschungsarbeit ist und dennoch das Team diesen Erfolg verbuchen kann. Herzlichen Glückwunsch. Dunkle Materie. Naja, das ist ein Begriff, der seit einigen Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, immer wieder auftaucht, mal hochkocht. Aber da man sie bisher nicht greifen konnte, war es eins der größten Rätsel immer noch in der Kosmologie. Jetzt gibt es eine neue Theorie, die schlägt nun vor, dass diese unsichtbare Substanz entstanden sein könnte, als schnelle Teilchen abbremsten und dabei schwer wurden. Das sind natürlich keine Teilchen in unserem Sinne, sondern gedachte Teilchen in unserem Modell der Realität. Dieses neue Modell liefert jetzt einen ganz frischen Ansatz zur Erklärung der Natur der dunklen Materie, die einen erheblichen, den größten Teil des Universums ausmacht. Die Kosmologen haben diese neue, faszinierende Hypothese zur Herkunft der dunklen Materie öffentlich vorgestellt. Die dunkle Materie, also diese mysteriöse Substanz, die den größten Teil der Masse im Universum ausmacht, nach unserer jetzigen Vorstellung, es kann natürlich auch etwas ganz anderes sein, aber nicht direkt beobachtet werden kann. Deswegen heißt sie dunkel. Die ist so dunkel, dass keiner sieht sie. Da sie aber auch nicht mit Licht interagiert in irgendeiner Art und Weise, war es bisher kaum möglich, sie zu fassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Forscherteam, zu dem die Mitglieder des Perimeter Institute of Theoretical Physics gehörten, hat jetzt ein theoretisches Modell veröffentlicht, welches nahelegt, dass dunkle Materie aus Teilchen entstanden sein könnten, die ursprünglich sehr leicht und schnell waren. Laut dieser Theorie durchliefen diese Teilchen in den frühen Momenten nach dem Urknall einen Phasenübergang. Während dieses Übergangs interagierten diese Teilchen auf eine Weise, die dazu führt, dass sie abrupt an Geschwindigkeit verloren, gleichzeitig eine deutliche größere Masse annahmen. Ist natürlich jetzt alles so ein bisschen, es sind Theorien. Die Wissenschaftler, die stecken da mit beiden Beinen, Armen und Kopf drin. Und wenn man das jetzt so versucht, aus ihren Abhandlungen herauszulesen, ist es sehr schwer, sich da eine Vorstellung davon zu machen. Aber ich glaube, das letzte Bild, was ich da jetzt beschrieben habe, sollte ja die Möglichkeit geben, dass man sich vorstellen kann, dass es eben Teilchen gegeben hat, die es heute nicht mehr gibt, die sehr leicht waren und die sehr schnell waren und die stark und schnell abgebremst worden sind. Und dadurch ist ihre große Masse entstanden. Allerdings sind sie natürlich auch durch die Abbremsung langsam geworden. Also man kann sich das vorstellen wie, sagen wir mal, so eine Art kosmischen Stau, bei dem die Energie der schnellen Bewegung in Masse umgewandelt wurde. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Dieses Szenario, das würde auch erklären, warum dunkle Materie heute so schwer und nicht relativistisch ist. Das bedeutet, dass sie sich nicht mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt. Die beteiligten Wissenschaftler, darunter theoretische Physiker wie Professor Neil Weiner, der für seine Arbeiten an der dunklen Materie bekannt ist, untersuchten die Bedingungen im frühen Universum und modellierten die möglichen Interaktionen hypothetischer, leichter Teilchen. Die Berechnungen haben gezeigt, dass unter bestimmten Umständen ein solcher Phasenübergang realistisch sein könnte und zu einer Population von schweren, langsamen Teilchen führen würde, die Eigenschaften der beobachteten dunklen Materie besitzen. Es ist wieder so eine Geschichte. Die Eigenschaften der beobachteten dunklen Materie, sagen die Leute, man kann sie ja nicht beobachten. Man hat nur Beobachtung als Modell, als Vorstellung, als Versuch, eine Erklärung dafür zu finden. Das meint man mit Beobachten. Also Auswirkungen der dunklen Materie, die wir nicht beobachten können, auf das, was wir beobachten können. Und darauf schließt man dann Eigenschaften. Also weil wir keine Ahnung haben, beißen wir uns den Schwanz, so ungefähr. Diese neue Theorie bietet aber auf jeden Fall eine ganz interessante Alternative zu bestehenden Modellen, die oft supersymmetrische Teilchen oder exotische, ganz andere exotische Kandidaten für dunkle Materie postulieren. Ja, jetzt könnten zukünftige Experimente und Beobachtungen darauf abzielen, die Natur der dunklen Materie aus einem neuen Blickwinkel heraus vielleicht zu enthüllen, oder ist das zu weit gegriffen, aber zumindest ihrem Wesen näher zu kommen. All das ist so hochtheoretisch und es ist so abstrakt, dass es sicherlich nur den wenigsten gelingt, tatsächlich hier bei diesen Forschungsarbeiten dahinter zu steigen, was sie meinen. Ich habe trotzdem mal die Links unten rangehangen. Es gibt hier genug kluge Zuhörer, wie ich immer wieder merken muss. Klüger als ich auf jeden Fall. Bösartig konnte man sagen, ist ja auch kein Kunststück. Okay, also die dunkle Materie ist vielleicht bald nicht mehr so dunkel im Verständnis, wie es bisher war. Bleiben wir mal ein bisschen in den unendlichen Weiten. Es geht ja mal einen Blick auf schwarze Löcher und Neutronensterne und alles, was damit zusammenhängt. Es gibt mittlerweile genauere Modelle für kosmische Kollisionen von schwarzen Löchern. Wissenschaftler haben einen auch hier bedeutenden Erfolg und Fortschritt im Verständnis um die Modellierung extremer kosmischer Ereignisse wie diese Kollision von schwarzen Löchern und Neutronensternen erzielt. Diese kataklysmischen Ereignisse erzeugen Gravitationswellen. Wellen in der Raumzeit, die von Observatorien wie zum Beispiel LIGO und Virgo, habe ich auch darüber schon berichtet, auch im Video mal versucht zu erklären, wie man Gravitationswellen empfängt, wie die auf der Erde detektiert werden können. Die Interpretation dieser Gravitationswellensignale, die erfordert extrem präzise Berechnungen und demzufolge auch die präzisen, sehr genau beschreibenden Modelle der Kollisionsprozesse. Ein internationales Forscherteam, zu dem Physiker von Institutionen wie Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, das Albert-Einstein-Institut ist das, in Potsdam und dem California Institute of Technology gehören, hat nun Berechnungen durchgeführt, die eine bisher unerreichte Genauigkeit erreicht haben. Sie berechnen die sogenannte fünfte Post-Minkowskian 5PM-Ordnung einer komplexen Berechnungsmethode, die die Wechselwirkung der beteiligten Objekte mit einer sehr hohen Präzision beschreiben kann. Diese Berechnungen sind mathematisch unglaublich anspruchsvoll und erfordern erhebliche Computerressourcen und Rechenleistung. Durch die Einbeziehung höherer Ordnungen in die Modelle konnten die Forscher aber die Gravitationswellenformen, die bei dieser Kollision entstehen, genauer vorhersagen. Diese verbesserte Genauigkeit ist von entscheidender Bedeutung, weil für die Auswertung der Gravitationswellendetektoren aufgezeichnete Daten hier notwendig werden, nur dann, wenn ich es eben vorhersagen kann, also ein Modell habe, wie wird das ablaufen, was wird passieren, kann ich dann die Ergebnisse meiner Messungen damit vergleichen und kann sagen, okay, wo ist hier ein Denkfehler? In Wirklichkeit haben wir das bekommen, vorhergesagt haben wir das, also müssen wir unser Modell nochmal irgendwo nachschärfen, nochmal in einer Art und Weise anpassen, dass es dann mit der Wirklichkeit, mit unserer scheinbaren Wirklichkeit übereinstimmt. Die verbesserte Genauigkeit ist also, um es flach zu sagen, von entscheidender Bedeutung für die Auswertung der Gravitationswellendetektoren, beziehungsweise der Daten, die diese Gravitationswellendetektoren aufgezeichnet haben. Damit wird es dann möglich, die Eigenschaften der kollidierenden Objekte, wie zum Beispiel ihre Masse, ihre Spins, ganz genau zu bestimmen, also sehr präzise zu bestimmen und damit fundamentale Fragen über die Natur der Gravitation unter extremen Bedingungen zu beantworten. Professor Thibault Damour, das ist ein führender Forscher auf diesem Gebiet, dessen Arbeit war die Grundlage für viele Berechnungen, hat die Bedeutung dieser Fortschritte für die Gravitationswellenastronomie sehr deutlich in einem Vortrag hervorgehoben und die neueren, genaueren Modelle gelobt, weil sie dazu beitragen, das volle Potenzial der aktuellen und zukünftigen Generationen von Gravitationswellen-Observatorien wirklich auszuschöpfen. Unser Verständnis des Universums an seinen extremsten Grenzen, das kann mit dieser Forschung vertieft werden und vielleicht verstehen wir irgendwann noch ein bisschen mehr von diesem unendlich großen Universum und diesen unendlich großen Möglichkeiten und diesen unendlich kleinen Verstand, den wir haben. Dass Schimpansen faszinierende Tiere sind, die ja uns vielleicht viel Erkenntnisse über unseren eigenen Ursprung lehren können, das ist bekannt. Und wenn man sieht, viele Dinge kommen uns ja menschlich vor bei Schimpansen. Oder sollten wir umgekehrt sagen, viele Dinge bei Menschen kommen uns affig vor, würde vielleicht auch passen. Es gibt aber jetzt neue Beobachtungen, die nochmal einen Schritt weitergehen, wo wir daran zweifeln müssen, ob wir Schimpansen wirklich nur als Tiere sehen können. Und zwar Schimpansen nutzen Heilpflanzen zur Selbstmedikation. Eine Studie über das Verhalten wilder Schimpansen im Kibale Nationalpark in Uganda hat neue Beweise dafür geliefert, dass diese intelligenten, sage ich jetzt mal, Menschenaffen, gezielt Pflanzen mit medizinischen Eigenschaften zur Selbstbehandlung einsetzen. Forscher im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und der Makerere-Universität in Uganda, die haben da teilgenommen, beobachten über einen längeren Zeitraum hinweg Gruppen von Schimpansen und haben dokumentiert, ganz sorgfältig, wie das Fressverhalten, insbesondere der Konsum von Blättern bestimmter Pflanzenarten, die normalerweise nicht zur regulären Nahrung der Schimpansen gehören. Und ja, sie haben festgestellt, dass Schimpansen mit Anzeichen von Krankheiten oder Verletzungen, wie beispielsweise Parasitenbefall oder Wunden, häufig Blätter bestimmter Pflanzen auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise konsumierten. Sie kauten sie nicht einfach herunter, sondern sie schluckten sie im Ganzen oder in großen Stücken. Parallel dazu haben die Wissenschaftler Proben dieser Pflanzen gesammelt und analysiert auf pharmakologisch aktive Verbindungen. Diese Analysen haben dann ergeben, dass viele dieser Pflanzen tatsächlich bioaktive Substanzen enthalten und die bekanntermaßen antiparasitäre, entzündungshemmende oder wundheilende Eigenschaften besitzen. Besonders interessant finde ich daran, dass die Beobachtung, dass die Schimpansen scheinbar wussten, welche Pflanzen bei welchen Beschwerden halfen. Forschende wie Dr. Elodie Freimann, die auch an dieser Studie beteiligt war und ja maßgeblich sogar beteiligt war, interpretieren dieses Verhalten als eine Form der Selbstmedikation, die auf erlerntes Wissen innerhalb der Schimpansengemeinschaft basiert. Dieses komplexe Verhalten, das über das einfache Fressen hinausgeht und gezielt Einsatz von Pflanzen mit nachgewiesener Heilwirkung beinhaltet, deutet darauf hin, dass ein fortgeschrittenes Verständnis der natürlichen Umwelt und ihrer potenziellen Vorteile für die Gesundheit bei den Menschen auch vorhanden ist. Die Studie vertieft auch unser Verständnis der kognitiven Fähigkeiten von Schimpansen und liefert weitere Belege für die kulturelle Weitergabe von Wissen innerhalb ihrer Population. Da soll mal einer sagen, dummer Affe. Ja, können wir gleich mal mit Gesundheit beim Menschen weitermachen. Alzheimer, die Alzheimer-Krankheit, ist eine verheerende neurodegenerative Erkrankung. Und da gibt es jetzt neue Ansätze. Forscher arbeiten zurzeit intensiv an der Entwicklung neuer Therapien gegen die Alzheimer-Krankheit, an diesem Fortschreiten der Krankheit entgegenzuwirken. Denn der Verlust von Nervenzellen und kognitiven Fähigkeiten ist ja leider das, was uns droht, wenn wir dieser Krankheit ausgeliefert sind. Es gibt einen vielversprechenden neuen Ansatz, der kommt von einem Team, die an einer ganz neuartigen Nanotherapie forschen. Wissenschaftler von Instituten wie Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, der EPFL, in der Schweiz haben winzige Nanopartikel entwickelt, die mit Zuckermolekülen beschichtet sind. Diese Zuckerbeschichtung spielt eine entscheidende Rolle, da bestimmte Zuckermoleküle in der Lage sind, an Proteine zu binden, die bei der Alzheimer-Krankheit eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel Beta-Amyloid-Plaque. Hier wurden zum Beispiel auch Berechnungen durchgeführt, Modellierungen durchgeführt und Simulationen durchgeführt mit Unterstützung von KI. Jetzt müssen wir mal sehen, was es bedeutet. Also jetzt bitte nicht alle Zuckerpötte leer essen. Der normale Haushaltszucker ist es nicht, der schützt, sondern der verursacht andere Krankheiten. Aber wir sollten mal drauf sehen, was sich hier tut, wie es weitergeht. Denn die Forscher sind der Meinung, dass man wohl schon recht bald Medikamente entwickeln kann, die diese Alzheimer-Krankheit bremsen oder dämpfen können. Ob man sie damit komplett aufhalten kann, wagt noch keiner zu sagen. Ich habe ein Thema, welches ich aber nur jetzt ansprechen und nicht vortragen will. Da geht es um Werbung. Da hat es ein Urteil gegeben in Belgien zu unserer Datenschutzgrundverordnung, inwieweit die Werbetreibenden und die Organisation der Werbetreibenden da konform mit der Datenschutzgrundverordnung gehen. Und ich versuche es mal nur vom Überblick her zu sagen. Diese Banner, die da eingeblendet werden, dass wir einverstanden sind mit Cookies oder eben nicht einverstanden sind und so, die machen im Hintergrund Folgendes: Wenn ich jetzt auf irgendeiner Seite bin und da sage, okay, du darfst hier Cookies setzen, dann merken die sich das und es wird dann auch mit anderen Werbetreibenden geteilt, diese Daten. Es bleibt also nicht nur auf der Seite, auf der ich im Moment bin und gesagt habe, ja, du darfst hier mal seinen Keks verlieren. Nein, es geht auch auf andere. Das ist ein großes Problem, dass man hier im Hintergrund quasi eine Erlaubnis holt, die man dann automatisch ausweitet auf unendlich viele. Und wenn Sie sich das vielleicht mal ansehen, wenn Sie mal Zeit haben oder Lust haben, irgendwo, wo man dann so einen Banner bekommt und kann dann sagen, ich erlaube das mit diesen Cookies, Schlimmste, was man machen kann, oder wollen speziell selbst die Einstellungen anpassen. Da müssten Sie mal in die Tiefe gehen, immer weiter. Also ich habe es geschafft, auf über 400 Schalter, die man betätigen kann und vor allen Dingen perfide, wenn man dann irgendwo bei den letzten 100 ist, da sind viel mehr Rechte, die als Default auf Ja gesetzt worden sind, als am Anfang. Am Anfang ist meist nichts. Und das ist unmöglich. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich so einen Werbebanner bekomme, einige hundert Fragen beantworten. Das ist die Firma und die Firma und das und die kenne ich ja überhaupt nicht und sonst was. Und die darf Werbung und die darf nicht Werbung. Und dann kommt noch hinzu, dass hier bestimmte als essentiell und damit nicht erlaubnispflichtige Cookies gesetzt worden sind, die als solche gar nicht gesetzt werden dürften, überhaupt nicht, weil sie nicht essentiell sind, zur Funktion der Webseite. Also hier hat sich etwas verbreitet, was unglaublich brutal, frech und eigentlich für mich betrügerisch ist. Das Urteil muss noch analysiert werden, das liegt im Moment nur in Flämisch vor. Und da muss man also nochmal drüber sprechen, wenn es denn soweit ist und wenn es auch in den entsprechenden Kanälen analysiert worden ist, dass man versteht, was hat das Gericht da jetzt eigentlich gesagt. Es gibt also eine ganze Menge Schweinereien, die sich hier breit gemacht haben, und unsere Daten, dass die in irgendeiner Art irgendwo geschützt sind, das ist ein Witz. Wer das sagt, den sollte man im Grunde genommen einsperren oder möglicherweise gleich auf den Mond schießen oder sonst wohin. Die Werbeindustrie, die durchleuchtet jeden, ob mit Einverständnis oder ohne Einverständnis. Das Problem ist, es fehlt hier an Kompetenz in den Regierungen und an dem Wunsch und dem Wille, hier tatsächlich einzugreifen und den Gesetzen die Durchsetzung zu gewähren, die eigentlich notwendig ist. Aber da bedarf es natürlich eines Willens. Im Moment ist es ja so, man macht etwas, macht ein Gesetz und sagt, okay, ihr haltet euch da dran. Und nach ein paar Jahren stellt sich dann heraus, nee, die haben sich nicht da dran gehalten. Dann sagt man, du, das darfst du nicht. Und dann hören die auf und kommen mit einem neuen Modell, was genauso perfide oder schlimmer ist. Zahlen vielleicht aus der Portokasse ein paar hundert Millionen oder sowas und machen aber genauso weiter wie bisher. Ich kann allen nur raten, gebt so wenig wie möglich Daten raus. Benutzt so Sachen wie Origin U-Block oder irgend so etwas. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich vor solchen Sachen zu schützen. Nicht vor allen. Und vor allen Dingen, wenn es nicht sein muss, dann lasst es doch einfach sein. Es nützt nichts, auf den Banner zu klicken, allen widersprechen. Dann werden immer noch viele Sachen als Default gesetzt, die sie eigentlich gar nicht als notwendige und damit defaultfähige Cookies bezeichnen dürften, sondern sucht euch eine andere Seite. Oder wenn es denn dann sein muss, holt euch diese Information von einem anderen Anbieter, der nicht so datenverfressen ist wie diese Monster, die wir da haben. Aber wie gesagt, müssen wir jetzt abwarten, was da kommt, und dann vielleicht nochmal analysieren, wo man da eingreifen kann, was man machen kann. Möglicherweise wird als Konsequenz daraus sogar die Situation geschaffen, dass man Schadenersatz, vielleicht nicht wie Einzelnen, aber Schadenersatz fordern kann von den Unternehmen, die diese Banner an die Werbeindustrie verkaufen, verpachten oder wie auch immer oder in Lizenz bezahlen lassen und dann die Daten sammeln. Die fließen nämlich ab und werden immer und immer weiter verbreitet. Und von Anonymität, naja, da kann nicht die Rede sein. Viele haben ja mit Sicherheit die Erfahrung gemacht, wenn sie irgendwo im Internet nach irgendetwas gesucht haben, dass sie dann am nächsten Tag oder am gleichen Tag oder irgendwo anders, und wenn sie, was weiß ich, beim Vier-Buchstaben-Laden etwas suchen, dass sie plötzlich das, wonach sie in einem ganz anderen Zusammenhang gesucht haben, angeboten bekommen. Bitte aufwachen, bitte wach sein, da ist wieder eine Sauerei passiert. Also vorsichtig mit Daten. Das bringt unsere Gesellschaft letztendlich um, diese Werbung. Aber es wird ja dann gejammert, und auch der Staat lässt ja diese verlogene Werbung zu, und auch unsere Gerichte lassen verlogene, übertriebene, unrealistische Werbung zu, weil damit unsere Wirtschaft angeblich läuft. Aber bevor wir solche brutale, aggressive Werbung und Werbemethoden und Datenerhebungsmethoden hatten, lief die Wirtschaft ja auch, oder? Unsere Eltern haben ja auch nicht schlecht gelebt. Aber das will ja keiner wissen. Und jetzt haben wir noch in den USA einen demokratisch gewählten Präsidenten, der mir etwas merkwürdig erscheint, aber der greift ja überall hin, wo er hingreifen kann und wo er nicht hingreifen darf. Der ignoriert Gerichte, und Urteile, und der greift in Datenpakete ein und sorgt dafür, dass alle Daten, die unsere Europäer in ihrer glänzenden Blödheit vertraglich an die USA liefern, dass das auch dort ausgewertet wird. Also ich sehe also hier in dieser Richtung, dass wir längst verloren haben und längst diesen großen Konzernen ausgeliefert sind. Offensichtlich ist es ja in den USA schon längst so. Nutzt alles nichts. Also, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich habe diesen Audiocast jetzt hier vorproduziert, weil ich mal ein paar Tage in Urlaub fahren werde. Ich habe es nötig nach diesen Operationen. Aber wenn ich zurückkomme, dann... wenn ich zurückkomme, habe ich gesagt. Ja, ich komme ja zurück. Aber wenn ich dann zurück bin, dann gibt's auch wieder einen neuen. Und Video haben wir auch vorproduziert. Und als nächstes Video kommt ja die Folge 400. Wir haben, Thomas und ich, nicht vor, da ein großes Theater zu machen. Wir werden vielleicht mal so einen kleinen persönlichen Rückblick, jeder für sich und alle zusammen, auf unsere 400 Sendungen machen. Die 400, die wir beim WDR gemacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht gucken wir da auch mal drauf. Also für mich sind es ja jetzt schon 800, die in der Folge WDR Computer Club, Computer Club 2 und CT2 TV produziert worden sind. Und 800 Folgen, ich denke, ist eine ganze Menge. Das kriegen wir in einer halben Stunde nicht rückblickend erklärt. Okay, ich wünsche allen, die in Urlaub fahren, einen schönen Urlaub. Fahrt vorsichtig, kommt gesund wieder, erholt euch gut und würde mich freuen, wenn viele beim nächsten Mal wieder dabei sind, wieder zuhören. Ich habe schon ein paar Themen im Kopf, bestimmt auch für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Und nicht affig werden. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig behalten. Es ist wichtig, zur Datensicherheit. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.